Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Und wir sind zu Gast beim Tatort Eifel im Café Marblik in Schalkenmähren. Und zu Gast ist ein Mann, auf dessen Konto schon viele Morde gehen, zum Glück allerdings nur auf dem Papier. Zu Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Krimi-Autoren, der Mann, der die Ostfriesen international bekannt gemacht hat. Klaus-Peter Wolf, herzlich willkommen. Wahnsinn, Klaus-Peter Wolf, Sie haben viele, viele Fans hierher gelockt. Dabei morden Sie gar nicht in der Eifel, sondern vor allen Dingen an der Nordsee, legen Ihre Leichen bevorzugt an idyllischen Orten ab. Haben Sie hier heute in der Eifel schon den ein oder anderen Ort gesehen, wo Sie gedacht haben, da könnte ich eine Leiche ablegen?
Ja, ich bin ja auch nicht zum ersten Mal hier, aber wir sind ja heute schön spazieren gegangen, war wunderbares Wetter, da ich meine Leichen ja nur an schöne Orte lege, meine literarischen Leichen, habe ich hier mir die Gegend um den See angeguckt und schöne Cafés sind für mich besonders wichtig und dieses Café gefällt mir sehr gut.
Also hier hinter der Theke wäre ein bisschen Platz für die eine oder andere Leiche.
Ja, mal gucken.
Woher kommt eigentlich der Drang, Leichen immer an besonders idyllischen Orten abzulegen?
Ja, ich wollte ja ein großes Gesellschaftspanorama schreiben. Das war die Idee, als ich begann. Und ich dachte, für einen Gesellschaftsroman heute ist der Kriminalroman die richtige Form, weil ich in die Abgründe der menschlichen Seele kann und die Gesellschaft wie mit so einem Röntgenblick durchleuchten kann. Wenn ich dann aber sowieso dahin gehe, wo es dunkel ist und düster und jeder Angst hat zu sein und keine Lust hat zu wohnen, dann fehlt der Kontrast und Kunst lebt vom Kontrast. Und darum habe ich gesagt, ich suche die schönsten Plätze und da erzähle ich die gruseligsten Geschichten. Wenn man so den tollen Vorgarten hat, der ganz gepflegt ist und da steht das wunderbare Einfamilienhaus und dann guckt man so und unterm Rasen findet man die Leiche, finde ich das viel schlimmer, als wenn das in dem alten, zerfallenen Fabrikgebäude ist, wo sonst nur noch ein paar Penner schlafen.
Klaus-Peter Wolf, wir werden gleich noch länger über Ihre Bücher und die Ostfriesen selbst sprechen, die durch Sie ja international bekannt wurden. Wir wollen aber natürlich auch den Menschen Klaus-Peter Wolf in der Sendung ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Halbsätze gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Wenn ich das kann.
Das Schönste an meinem Beruf ist für mich
die Freiheit, die ich habe, die Geschichten zu erzählen, die mir am Herzen liegen.
Ich schreibe meine Bücher am liebsten.
Immer mit einem Füller in eine Kladde.
Wahnsinn, wieso schreiben Sie nicht mit dem Computer?
Ich merke manchmal bei meinen Kollegen, dass sie am Computer schreiben. Weil plötzlich wird der Text unkonzentriert. Dann immer, da hat er eine WhatsApp-Nachricht gekriegt und da ploppte dies auf, da ploppte das auf. Das kann nicht passieren, wenn man mit dem Füller in ein Heft schreibt. Dann hat es einen zweiten Arbeitsgang. Nachdem ich das mit dem Füller geschrieben habe, lese ich dann den Text vor. Und dies Vorgelesene wird abgetippt. Und das ist auch immer mein Rat an junge Autoren. Wenn du deinen Text laut liest, dann entsteht ein anderes Gefühl für den Text. Und so ändert sich das nochmal ein bisschen beim Vorlesen. So wird der Text flüssiger.
Der perfekte Mord.
Die perfekten Morde geschehen ständig. Und zwar sind das die Morde, die erst gar nicht bei der Kripo gemeldet werden, weil der Arzt, der kommt und den Totenschein ausstellt, nichts Besonderes bemerkt. Die Ärzte stehen oft ja auch unter riesigem Druck. Die betreuen die Familie seit Jahren. Jetzt liegt Opa tot im Bett, die Familie steht drumherum. Soll der dann sagen, ja, ich glaube das aber nicht so richtig, hier stimmt was nicht. Was uns fehlt, ist, dass es Menschen gibt, die unabhängig von den Hausärzten das konkret überprüfen.
Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes
abdanken. Ich würde den Job nicht machen wollen und ich würde mich auch nicht darum bewerben.
Ich bin dankbar für?
Dafür, dass ich das, was ich so liebe, wirklich machen darf.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Wolf, Sie haben ja schon früher große Erfolge mit Drehbüchern gefeiert. Unter anderem haben Sie Drehbücher für den Tatort und Polizeiruf 110 geschrieben. Warum haben Sie dann irgendwann gesagt, ich lasse das Drehbuchschreiben sein und schreibe nur noch Krimis?
Ich glaube, ich bin so verantwortlich für 150 Stunden Fernsehen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das habe ich gemacht natürlich, weil meine Bücher, noch wie Steine im Regal standen und kaum einer sie kaufte. Und von irgendwas wollte ich leben. Und Drehbücher schreiben ist auch Geschichten erzählen. Aber es ist natürlich viel weniger befriedigend für den Autor, weil so viele Zwänge eine Rolle spielen. Und der Wunsch war natürlich immer, von meinen Büchern zu leben und das zu tun. Und,
das klappt heute ganz gut, glaube ich. 11 Millionen haben Sie verkauft.
Ich bin meinen Leserinnen und Lesern sehr dankbar. Sie haben erst aus mir einen wirklich freien Schriftsteller gemacht.
Das Interessante dabei ist ja, es gibt heute 13 Ostfriesen-Krimis, ja. 11 Millionen Exemplare verkauft. Aber Sie sind erst mit dem 6. Ostfriesen-Krimi richtig durchgestartet. Können Sie sich das erklären?
Ein bisschen ja. Und zwar habe ich ganz lange Lesereisen gemacht. Ich bin an Orte gefahren und habe aus meinen Büchern vorgelesen. Da konnte ich den Namen der Orte nicht schreiben. Die erste Lesung habe ich gemacht in der schönen Stadt Leer in Ostfriesland. Da hat die Stadt ihrem Namen alle Ehre gemacht. Es sind 7 Leute gekommen, aber nicht alle freiwillig. Ich saß nebenan bei dem Buchhändler, bin ich zur Toilette gegangen, als wir noch überlegten, machen wir das überhaupt oder nicht, und hörte, wie er telefonierte, ich glaube mit seiner Schwiegermutter, und sagte, meinst du, mir macht das Spaß, immer zu deinen Kanasterabenden zu fahren? Ich erwarte, dass du heute hier erscheinst. Das war der Start einer großen Karriere, ja, kann man so sagen.
Also Ihre Leser danken es Ihnen auf jeden Fall, dass Sie quer im Land unterwegs waren und für Ihre Bücher geworben haben. Sie sind bekannt für eine ganz besonders enge Bindung, ja, zu Ihren Lesern. So. Ich habe sogar gehört, dass es Leute gibt, die, wenn ihre Krimis donnerstags erscheinen, sich den Freitag freinehmen bei der Arbeit, um direkt den Krimi zu lesen.
Das sind Hunderte oder vielleicht sogar Tausende, aber auf jeden Fall viele.
Wie lange dauert es, bis Sie die ersten Reaktionen bekommen?
Also die ersten Reaktionen kommen immer am Samstag, meist so um die Mittagszeit rum. Einige brauchen bis sonntags, da fragt man sie auch. Ne?
Wieso lesen die so langsam?
Ja, oder die hatten Flurwoche oder was. Aber so die richtig harten Fans schreiben mir schon am Samstag, wie sie das Buch fanden. Und dann bin ich meistens sehr glücklich. Bei Dr. Bernhard Sommerfeld war die erste Nachricht von einer jungen Frau gegenüber Facebook. Da stand, wie soll ich es meinen Eltern erklären? Ich habe mich in einen Serienkiller verliebt.
Ja, herrlich.
Ist ja auch als Schwiegersohn so eine Nummer.
Jetzt weiß ich, dass Sie in Ostfriesland, wo Sie leben, ohne Autogrammkarten eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus gehen können.
Mache ich nie.
Was ich ja lustig finde, ist, dass nicht nur Sie erkannt werden, sondern auch zahlreiche andere Leute, die bei Ihnen zufällig um die Ecke wohnen. Die haben Sie nämlich in Ihre Bücher eingebaut, und zwar mit echten Namen. Nicht nur Ihre Frau Bettina Göschel, die ja als Sängerin auch gewohnt ist, Publikum zu haben, sondern zum Beispiel auch Ihren Nachbarn, den Maurer Peter Grendel oder Jörg Tapper, den Konditor in der Konditorei Tenkate. Wie gehen die denn mit ihrem Bekanntheitsgrad als Krimifiguren um?
Ja, erstmal so die Idee war, ich wollte gerne reale Figuren in die Bücher holen, damit nicht die Romane aus so Pappkameraden bestehen. Ne? Und dann habe ich Bettina erzählt, weißt du was, ich möchte auch so reale Handwerker in den Büchern haben zum Beispiel. Ich möchte gerne einen Handwerker haben, der gerne seine Arbeit macht und der Frau hat und Kinder hat, der sogar Steuern bezahlt. Ne? Vielleicht gibt's das ja, ne? so ein Typen, und ich erfinde den. Und dann sagte sie, ja, mach das aber nicht heute Abend, wir sind eingeladen bei unseren Nachbarn zum Grillen. Und dann bin ich rübergegangen und da stand er am Grill. Peter Grendel, Hände wie Bratpfannen. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du Peter, darf ich dein Leben fiktionalisieren? Und er guckte mich nur an. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich will aus dir eine literarische Figur machen. Die wird denken wie du, die wird reden wie du. Die wird aussehen wie du, die wird heißen wie du, die fährt dein Auto, die ist mit deiner Frau verheiratet. Aber die wird Dinge erleben, die hast du nie erlebt. Darf ich das? Und er guckte mich an und sagte, ja, warum nicht? So wurde er der berühmteste Maurer unseres Landes. Oder kennen Sie viele Maurer, die morgens Autogramme geben, wenn sie zur Baustelle kommen?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben mal, Herr Wolf, auf die Frage, an wen Sie bei der Figur Ann-Kathrin Klaasen, Ihrer Kommissarin in Ostfriesen-Krimis, gedacht haben, gesagt, Ihre Frau würde immer sagen, da stecke ganz viel von Ihnen drin. Was genau?
Ja, und ich sage, es steckt ganz viel von ihr drin.
Dann sagen Sie mal beides. Was steckt von Ihrer Frau drin und was steckt von Ihnen drin?
Also zum Beispiel, meine Frau Bettina sammelt Bilderbücher. Und das hat Ann-Kathrin Klaasen, diese Leidenschaft hat sie von Bettina. Und Ann-Kathrin Klaasen spricht manchmal mit Sachen. Ne, wenn ihr Auto nicht anspringt, dann redet sie mit dem Auto. Und dann kommt Frank Weller und sagt, ja, wir müssen die Kiste verkaufen oder verschrotten. Und dann sagt sie dem Auto, das meint der nicht so.
Das macht Ihre Frau auch.
Ja, klar.
Und was hat die Figur nun von Ihnen?
Ann-Kathrin hat ja ganz viele Facetten. Die ist ja dann auf einer Seite auch auf einmal ganz spießig oder so. Und dann kann sie ganz hart werden. Ne? Und so. Ich nehme an, das sind so Sachen, die sie von mir hat. Also alle schlechten Eigenschaften hat sie bestimmt von mir.
Was ist mit dem Serienmörder Dr. Bernhard Sommerfeld? Hat der was von Ihnen?
Ist das nicht ein toller Hecht?
Der ist super.
Ne? Also Dr. Bernhard Sommerfeld hat ganz viel von mir. Ja, das stimmt. Also ich habe nicht so viele Leute umgebracht wie er. Aber Sommerfeld lebt ja was aus, was wir alle sicherlich kennen. Dass man irgendwann mal sagt, boah, ich würde den am liebsten. Und wir machen das natürlich nicht. Sommerfeld macht das. Viele Dinge, die er gesellschaftspolitisch sieht, die sehe ich ähnlich. Er hat nur andere Methoden, das durchzusetzen. Also Sommerfeld ist Hausarzt. Ne? Der ist nicht wirklich Arzt, aber seine Patienten lieben ihn. Weil der behandelt nach einer ganzheitlichen Methode. Das heißt zum Beispiel, zu Sommerfeld kommt die Mutter mit dem Kind. Das Kind ist wieder die Treppe runtergefallen zum dritten Mal. Die Frau hat wieder ein blaues Auge. Dann behandelt Sommerfeld erst das Kind. Dann behandelt er die Frau. Und dann, ne, der macht noch Hausbesuche. Und zwar anders als alle Hausärzte, die ich bisher kennengelernt habe, macht der unangekündigte Hausbesuche nachts. Und das rechnet der nicht bei der AOK ab. Das ist sozusagen eine privat erbrachte Leistung.
Herrlich. Eine Gemeinsamkeit, die Sie mit Sommerfeld haben, ist mir aufgefallen, ist, dass er sich offensichtlich auch für dieselben sozialen Institutionen wie Sie einsetzt. Er will nämlich, dass sein Honorar für einen Auftragsmord hälftig gespendet wird an die Friedrich-Bödecker-Stiftung und ans Hospiz Norden. Sie selbst sind sowohl in der Friedrich-Bödecker-Stiftung aktiv, als auch haben Sie die Schirmherrschaft des Fördervereins Stationäres Hospiz Norden übernommen. Sich bei der Bödecker-Stiftung zu engagieren, ist für einen Autor naheliegend, weil es darum geht, eben Kindern Bücher an die Schulen zu bringen. Aber wie sind Sie zu der Hospizarbeit gekommen?
Wie ich dazu gekommen bin, das ist so, ich konnte mir ein Hospiz nur vorstellen als dunklen Ort, wo man nicht hin will und vor dem man Angst hat. Und dann gab es einen Tag, da bekam ich einen Anruf vom Hospiz aus Jever. Und die haben gesagt, Herr Wolf, ein großer Fan von Ihnen ist hier, der hat all Ihre Bücher mitgebracht und der hofft, dass er noch lebt, bis das nächste erscheint. Der hat einen Wunsch geäußert, sein letzter Wunsch ist, er möchte Sie gerne treffen und kennenlernen. Ich habe mit Bettina gesprochen, weil ich hatte echt Schiss, dahin zu fahren. Und sie war sofort bereit und hat gesagt, ich fahre mit. Und dann haben gesagt, wir machen dann eine Veranstaltung, wenn ihr wollt, für alle. Ne? So besuchen den natürlich. Und dann sind wir hingefahren und es war ein ganz schöner, auch witziger Tag. Bettina hat Songs, Krimi-Songs gesungen, ich habe was vorgelesen. Danach waren wir noch lange mit ihm alleine in seinem Zimmer zusammen. Und das hat mich sehr bewegt. Und als ich da wegfuhr, da hatte ich das Gefühl nicht mehr, dass das ein dunkler, böser Ort ist, sondern dass es was ganz Wertvolles ist, um würdevoll auch sein Leben zu beenden. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich Schirmherr dafür werden würde für den Aufbau eines Hospiz in Norden, habe ich gesagt, klar, mache ich doch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Von Ihnen ist bekannt, dass Sie für Ihre Bücher sehr intensiv recherchieren.
Ja.
Waren Sie für Ihr aktuelles Buch aus der Perspektive des Serienmörders Dr. Bernhard Sommerfeld auch im Knast und haben sich den Knastalltag angeschaut?
Natürlich, das wäre gar nicht anders gegangen. Also am Ende von Band 2 ist Sommerfeld im Gefängnis, also muss der im Band 3 raus. Ein ganzes Buch im Gefängnis hat man keine Lust zu lesen. Und also musste ich gucken, wie organisiert er den Ausbruch, wie kommt er raus. Und ich sagte zu meiner Lektorin, du sag mal, Andrea, ich muss irgendwie in den Knast. Und dann sagte sie, da hast du bestimmt Ideen. Ich sagte, ja, hab ich. Aber ich will nur so kurz. So, und manchmal habe ich einfach unverschämtes Glück. Und das war wieder sowas. Ich bekam einen Brief und eine E-Mail. Und in der E-Mail stand, sehr geehrter Herr Wolf, Sie haben unter den Gefangenen in Lingen im Gefängnis viele Fans. Und Ihre Bücher zählen zu den meistgelesenen in der Bibliothek. Auch unter den Justizvollzugsbeamten haben Sie viele Fans. Hätten Sie nicht Lust, eine Lesung bei uns zu machen? Allerdings haben wir keinen großen Etat und nicht viel Geld. Was kostet sowas denn? Und Bettina sagte noch, Klaus-Peter, dass die keinen Eintritt bezahlt, ist dir doch klar. Ne? Und dann habe ich denen geschrieben, Leute, ich will kein Geld, aber ihr müsst mir alles zeigen. Ich will mir alles angucken, ich will mit allen reden dürfen. Die waren begeistert. Ich bin hingefahren. Ich habe mir alles angeguckt. Sie haben mir wirklich Rede und Antwort gestanden. Waren Sie schon mal im Gefängnis?
Komisch, meldet sich keiner.
Ja, meldet sich keiner. Also man kommt durch so eine Art Schleuse und da muss man alles abgeben. Ne? Sein Handy, sein Portemonnaie und so. Das macht auch Sinn, weil drinnen würde das vermutlich gestohlen. Weil Handys sind sehr begehrt und so. Ich habe also auch alles abgegeben. Ich war lange im Gefängnis und als ich wieder rausging, musste ich wieder durch diese Schleuse. Und da saß ein anderer Mann, weil die irgendwie Wachwechsel hatten. Und in dem Moment habe ich ganz viel gelernt. Ich dachte auf einmal, was, wenn du sagst, gib mir mal mein Portemonnaie wieder, meinen Autoschlüssel und mein Handy. Ich bin der Schriftsteller, ich will wieder gehen. Was mache ich, wenn der anfängt zu lachen? Und sagt, du bist der Schriftsteller. Ja, klar. Der ist schon vor einer halben Stunde gegangen. Jetzt geh mal wieder in deine Zelle.
Ja.
Was mache ich dann?
Wäre auch ein schöner Roman
und
gewesen.
Mir war klar, mich unterscheidet nichts von denen. Die sehen aus wie wir. Die haben ja auch keine Gefängniskleidung an. Die sehen aus wie wir. Und ich hatte einen richtigen Kloß im Hals, als ich da stand. Und dann sagte der junge Mann, meine Frau ist ihr größter Fan. Können wir ein Selfie machen? Fand ich gut. Hat mir alles gegeben und ich war frei.
Sie haben ja schon längst, bevor Sie Krimis geschrieben haben, auch mit investigativen Recherchen für Ihre Bücher Schlagzeilen gemacht. Das größte Aufsehen hat mal eine Sache erregt, die hier in Rheinland-Pfalz tatsächlich gespielt hat. Sie haben etliche Jahre nämlich im Westerwald gewohnt und damals für Ihr Buch Traumfrau recherchiert. Das war 1989. Da ging es um die skrupellosen Methoden sogenannter Heiratsvermittler, die Frauen aus Thailand und den Philippinen an den deutschen Mann bringen. Und um in der Szene zu recherchieren, haben Sie eine Scheinfirma gegründet mit dem schönen Namen Hot Pants und dem Geschäftszweck Mädchen- und Frauenhandel. Zuständig war für Sie die Industrie- und Handelskammer Koblenz und das Finanzamt in Hachenburg im Westerwald. Wie haben die auf diese Geschäftsgründung reagiert?
Ja, also die IHK hat mir ein Existenzgründungskreditgespräch angeboten. Nee, das ist auch wichtig, wenn man so Existenzen gründet, braucht man ja eine Beratung. Das, ne, habe ich schon verstanden. Und das Finanzamt hat das einfach anerkannt und das ging durch. Und lassen Sie es langsam auf der Zunge zergehen. Frauenhandel wäre schon schlimm genug. Ich habe es Firma für Mädchen- und Frauenhandel genannt. Finde ich eine harte Nummer.
Und das stand dann auf Ihrer Steuerkarte auch so drauf?
Ja, ja, klar. Und hinterher war es dann so, dass sich natürlich im Parlament alle angeschrien haben, weil als ich das dann habe auffliegen lassen, wollte es natürlich keiner gewesen sein. Das ist ja klar. Und die Industrie- und Handelskammer hat dann eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, sei alles Lüge und ich sei nie bei Ihnen Mitglied gewesen. Und das hätte ich alles erfunden, um meinen, das war ein Bestseller damals, das Buch, ne, um meinen Ladenhüter zu verkaufen. Und vorher war bei mir eingebrochen worden, viele Akten waren gestohlen worden. Wer das war, weiß ich nicht, aber es ist halt passiert. Und ich dachte, oje, wie kann ich das jetzt beweisen? Das ganze Zeug ist geklaut worden. Aber weil das Schicksal ironisch ist, ne? Kam ein Tag, nachdem die Industrie- und Handelskammer erklärt hatte, dass das alles Lüge ist und nicht stimmt, von ihnen die Mahnung, weil ich meine Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind 1954 in Gelsenkirchen geboren und sagen, ich konnte gar nicht anders, ich musste Schriftsteller werden. Das war irgendwie von Anfang an so. Wie alt waren Sie, als Ihnen zum ersten Mal klar wurde, Schreiben bzw. Geschichten erzählen ist für mich das Wichtigste im Leben?
Also ich habe mich erst Geschichtenerzähler genannt und ich habe eine Geschichtenerzählerbande gegründet. Ich habe da noch nicht geschrieben, sondern heute würde man sagen, die hatten ein interaktives Spiel. Ne, das Wort kann
Wie
ich natürlich.
Wie alt waren Sie da?
Das war erste, zweite Schuljahr.
Also 6, 7.
Dann sind meine Klassenkameraden neben mir her spazieren gegangen. Ich habe Geschichten erfunden und die haben in den Geschichten mitgespielt. Und die durften immer entscheiden, wir machen das so oder so. Also, ne, du bist jetzt Kapitän und wie machen wir das? Wir werden verfolgt, hauen wir ab, greifen wir an, so. Und dann durften die entscheiden und ich habe spontan dann die Geschichte so weitererzählt, wie derjenige entschieden hat. Und die Geschichtenerzählerbande, das war, glaube ich, so der Anfang von allem. Und dann habe ich mein erstes Buch mit 8 Jahren geschrieben.
Um was ging's da?
Natürlich um einen 8 Jahre alten Jungen, der kämpfte gegen das Böse auf der Welt. Und das Böse war verdammt stark, nicht? Aber raten Sie mal, wer stärker war.
Ich komme jetzt nicht drauf, okay.
Ja, ist ja auch spannend, ja. Man will das ja rauskriegen.
Jetzt hatten Ihre Eltern ja relativ bodenständige Berufe. Ihr Vater arbeitete als Schwimmlehrer, Ihre Mutter war Friseurin. Wie haben die auf diesen Jungen reagiert, der sich ständig Geschichten ausdachte?
Also erstmal bin ich, glaube ich, furchtbar viel und oft ausgelacht worden, weil ich ja jedem erzählt habe, dass ich Schriftsteller werden will. Wenn mal in Deutschland ein Preis ausgelobt wird, für den, der am häufigsten ausgelacht wurde, bewerbe ich mich. Und selbst noch als ich Abitur gemacht habe, haben wir alle so einen Zettel gekriegt, den sollten wir ausfüllen. Und da stand auch drin, was wir werden wollen. Ich hatte damals bereits einen Literaturpreis. Meine Geschichten erschienen in allen Zeitungen und so. Und ich habe draufgeschrieben, Schriftsteller. Ne? Klassenkameraden von mir haben geschrieben, Bundespräsident, Bundeskanzler, Chefarzt. Ich war der Einzige, der den Bogen zurückgekriegt hat. Mit der Begründung, schreibt was Vernünftiges da drauf, Klaus-Peter.
Das ist verrückt, ne? Also auch, ich glaube, Deutschabitur haben die Lehrer überlegt, ob sie eine 4 oder eine 5 geben sollen. Obwohl ja. Sie wirklich am Tag vor dem Abi den Literaturpreis für eine der besten deutschen, oder die beste deutsche Kurzgeschichte bekommen haben, in einem Band herausgegeben von Martin Walser.
Ja, die Frage war, ob ich eine 4 oder eine 5 kriege in Deutsch, ja. Und ich hatte damals aber schon einen Verleger und dem hatte ich das aber nicht erzählt, weil ich ja Angst hatte, dass ich dann nicht mehr für die schreiben darf, wenn der erfährt, dass ich in Deutsch so schlecht bin. Und an dem Abend vorm Abitur, als ich mit ihm dann telefoniert habe, habe ich dann gesagt, dachte ich, jetzt muss einfach damit raus. Und gesagt, drück mir die Daumen, ich habe morgen Abitur und dann die mündliche Prüfung und da geht es darum, ob ich eine 4 oder eine 5 in Deutsch kriege. Und da hat er gesagt, Junge, das musst du schaffen. Ich weiß es ja schon, dass du morgen den Literaturpreis kriegst für die beste deutsche Kurzgeschichte. Wenn du das hinkriegst mit der 5, ja, ich setze da meine ganze Presseabteilung dran. Ich garantiere dir 10.000 verkaufte Exemplare in der ersten Woche. Und Junge, wie geil ist das denn? Ne? Und dann bin ich ins Abi reingegangen und auf dem Weg dahin habe ich gedacht, du schaffst das, Alter. Ne? Du wirst einfach nichts sagen, damit man das nicht positiv für mich auslegen kann. Ne? Und dann habe ich alle Antworten von mir waren etwa so, oder, Und irgendwann sagte dann ein Lehrer, der hat gedacht, ich sei vielleicht so nervös gewesen, dass ich irgendwelche Medikamente genommen hätte, die mich beruhigen. Und jetzt wäre ich da eben völlig sediert. Und sagte, sollen wir mal eine Pause machen? Willst du mal spazieren gehen auf dem Schulhof? Und danach machen wir weiter. So, nee, läuft doch super. Ne? Und dann haben sie mir aber aus viel Rücksicht auf meinen späteren Berufsweg, haben sie mir eine 4 gegeben. Ja. Oh Leute, das war so scheiße für mich.
Ich glaube, auch mit der 4 ist die Kurzgeschichte noch gut verkauft worden, ja. Oder?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihren Krimis, Herr Wolf, tummeln sich jede Menge Straftäter. Sie selbst sind 2-mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Einmal wurden Sie sogar zu 3 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Was hatten Sie da angestellt?
Ja, ich war verrückt genug, Verlagsleiter zu werden. Autoren wollten einen eigenen Verlag gründen, um den Bertelsmännern zu zeigen, wie man Bücher macht. Ne? Und als ich da hinging, wusste ich nicht, dass ich als Geschäftsführer, als Gewählter wieder rausging. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie das geht. Und ich bin Konkurs gegangen mit dem Verlag. Ich war 26 Jahre, hatte 2,7 Millionen Schulden, privat an den Füße. Und
D-Mark damals.
D-Mark, ja, war nicht so viel, war ja nur nee. D-Mark.
War nur 1,3 Millionen Euro.
Ja, man konnte nur mehr dafür kaufen.
Aber das war damals auch ein Verlag, muss man jetzt sagen, ja, der explizit Bücher verlegen wollte, die kein Potenzial hatten, Bestseller zu werden. Das ist ein bisschen so, als würde ein Lebensmittelhändler sagen, ich verkaufe nur Schokolade, die zwar gesund ist, aber nicht schmeckt.
Ja, wir hatten in den Gesellschafterverträgen stehen, das Ziel des Verlages nicht ist, Gewinn zu machen, sondern Ziel ist, gute Literatur zu publizieren.
Ja, das hat ja auch geklappt, zumindest der Teil mit dem nicht Gewinn machen.
Ja, das hat total gut funktioniert. Und dann war ich irgendwann pleite und dann bin ich vor Gericht gestellt worden. Und ich bin verurteilt worden wegen unordentlicher Buchführung, ist auch originell, ne?
Sie haben es geschafft, um den Knast rumzukommen, um die 3 Monate Knast, wie?
Naja, das ist in Deutschland so, dass man diese Zeiten bezahlen kann oder man geht rein.
Sie hatten aber 2,6 Millionen D-Mark Schulden, hatten Sie gesagt. Von was haben Sie das bezahlt?
Die 2,6 Millionen,
daran habe ich fast
20 Jahre abbezahlt. Ich habe keine Schulden mehr, ist alles erledigt. Ich habe wirklich viel geschrieben. Und damals hatte ich bereits einen Filmproduzenten. Und als ich bei dem Filmproduzenten war, war Günther Herberts aus Wiesbaden, habe ich zu ihm gesagt, du Günther, ich soll 3 Monate in den Knast. Und dann hat er gesagt, nee Junge, das geht nicht, ich brauche dich hier für verschiedene Projekte und so. Und kannst du denn das verschieben? Und ich kann mich noch an das Gespräch erinnern dort. Und irgendwann brüllte jemand, Sie buchen doch hier keinen Urlaub!
Komisch.
Und dann hat der Günther das für mich bezahlt. Ja.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Sie wissen Ihren Erfolg heute mit der damit verbundenen finanziellen Sicherheit umso mehr zu schätzen, oder?
Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich Figuren erzähle, die sich am Rande des Abgrunds befinden und in die Hölle gucken, wie die sich fühlen.
20 Jahre so eine Summe abzubezahlen, heißt ja auch, dass Sie ganz lange jeden Cent umdrehen mussten.
Ja, vor allen Dingen habe ich sehr viel geschrieben natürlich. Ne? Von Serien für einen Stern über Kinderbücher, Serien fürs Fernsehen. Also man kann mir viel vorwerfen, aber nicht, dass ich faul gewesen sei.
Das zweite Mal, dass Sie mit dem Gesetz in Konflikt kamen, war in den immerhin 20 Jahren, die Sie im Westerwald gelebt haben. Da haben Sie eine Anzeige wegen Behinderung des Flugverkehrs bekommen. Was hatten Sie da angestellt?
Ja, ich habe den Flugverkehr behindert, ne?
Drohnen gab es damals ja
also
noch nicht.
Damals gab es im Westerwald Titi-Flieger. Und da sind teilweise die Kühe sind durchgedreht bei den Bauern. Die Menschen hatten Angst, die Kinder schrien. Und es gibt ein Gesetz, dass die nur 150 Meter tief fliegen dürfen. Tiefer darf man nicht fliegen in Deutschland. Die sind aber tiefer geflogen. Nur kann man das natürlich schlecht beweisen. Und dann hatten wir eine Idee. Wir haben Luftballons, große Luftballons mit Heliumgas gefüllt. Schöne, bunte Luftballons. Und da haben die mit 150 Meter langen Schnüren auf den Häusern befestigt. Das sah wunderbar aus, ja, im Westerwald. Das ist ja auch noch so eine hügelige Landschaft. Da ich ein bisschen auf dem Klavier Presse spielen kann, hatten wir riesige Berichte im Fernsehen und überall, ja. So. Und so wurde das dann diskutiert mit den Tieffliegern. Und dann bekam ich diese Anzeige. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe darüber gelacht. Heute, das ist am Rande des Terrorismus. Das wusste ich aber nicht. Und dann hat mir ein Anwalt gesagt, dass es dafür ein paar Jahre Knast gibt und dass das eine gefährliche Sache ist, was ich da gemacht habe. Aber mir ist zum Glück nichts passiert, weil es gab Leute, die mir sehr geholfen haben. Es gab ein Gespräch mit Peter Ustinov. Friedrich Dürrenmatt war dabei. Ustinov hat für mich so einen Luftballon gemalt, sich selber als Luftballon. Und dann hat Dürrenmatt das unterschrieben und Ustinov auch. Und viele andere, auch Hanna Schigula und andere, die anwesend waren, haben das auch unterschrieben und haben gesagt, mach dir keine Sorgen, wenn der Prozess stattfindet, wir kommen alle, das wird eine Riesennummer und dieses Bild kannst du verkaufen und versteigern, damit kannst du jede Strafe bezahlen und so. Und langsam begann ich schon, mich auf den Prozess zu freuen. Und dann hat man mich begnadigt.
Schade eigentlich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Immer, wenn wir mit unserer Leute-Sendung draußen sind, gibt es Fragen unserer Zuschauer an unseren prominenten Gast. Und die lese ich jetzt ganz einfach mal vor. Joachim Kretzer aus Dauen fragt, ist Dr. Sommerfelds Tipp an einen Patienten, er solle, um sein Wohlbefinden zu verbessern, im Stehen statt im Sitzen pinkeln, A, recherchiert, B, eigene Erfahrung oder C, medizinisch begründet?
Das sagt er natürlich, weil Rupert vor ihm steht. Und er weiß, dass wenn er Rupert das sagt, hat er einen Freund fürs Leben. Und so macht Dr. Sommerfeld seine medizinischen Tipps.
Alexandra Altenbach-Sabel aus Mendig fragt, woher, lieber Herr Wolf, nehmen Sie die ganze Fantasie für Ihre Romane, in Klammer Morde?
Also es ist nicht alles nur Fantasie, sondern ganz viel bin ich natürlich mit Kriminalbeamten zusammen oder dann auch mit Gefangenen zusammen und rede einfach mit den Leuten. Und wenn ich mich dann in so eine Figur versenke, dann denke ich ja mit deren Kopf. Und dann sind die Dinge plötzlich da.
Brigitte Lemberg aus Daun fragt, sind Sie politisch aktiv?
Naja, zum Beispiel im Förderverein für ein Hospiz, das finde ich schon auch, ich muss da so manchen Politiker auch mal ganz hart rannehmen und ins Gebet nehmen. Ne? Ich bin in keiner Partei, wenn man das meint.
Ursula Wolf aus Kalt fragt, gehen Ihnen die Morde oder Handlungen auch im Traum nach?
Nee, ich träume manchmal nachts davon, dass ich auf Langeoog Fahrrad fahre. Oder so. Also das sind sehr
ist ja auch angenehmer,
oder dass ich am Meer mit Bettina spazieren gehe und wir erzählen was, aber so davon träume ich nicht. Ich lebe das ja alles aus. Deswegen, also wenn Sie einen Kriminalschriftsteller kennenlernen, viele, ist ein ganz friedliches Volk. Das ist doch klar. Die wissen, wo sie ihre Aggressionen lassen können.
Angi Faber aus Speicher fragt, was wäre die Alternative zum Schriftsteller gewesen?
Für mich? Mhm. Ein armer Mann zu werden zum Beispiel. Also ich habe nie darüber nachgedacht. Ich hatte keinen Plan B oder so. Ich dachte, wenn das nichts wird, dann kannst du ja immer noch Deutschlehrer werden. Nein, das war nicht so. Ich wollte das und nichts anderes. Ich wollte auch das ganz klar, ich wollte nicht reich werden. Ich wollte nicht berühmt werden. Ich wollte all das über. Ich wollte meine Geschichten erzählen. Und das habe ich immer getan. Manchmal ging es mir dabei richtig dreckig. Und ich konnte nicht die Miete bezahlen und die Bank hat mir die Kreditkarte abgenommen. Und manchmal ging es mir damit ganz toll.
Schön, dass
jetzt ist gerade richtig gut.
Schreiben Sie lieber Krimis oder Kinderbücher, möchte sie wissen.
Ah, oh, das ist schwer, weil die Kinderbücher, die ich schreibe ja eine Kinderbuchreihe zusammen mit Bettina Göschel. Die Nordseedetektive ist natürlich auch eine Krimireihe. Denn bloß endet es bei uns immer mehr mit Spaß und mit Lachen natürlich. Eine Leserin hat geschrieben, lieber Klaus-Peter, ich bin wirklich froh, dass du die Kinderkrimis mit deiner Frau zusammenschreibst. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass nicht am Ende die Erzieherin zerhackt im Sandkasten liegt. Ey, was denken eigentlich meine Leserinnen von mir, ja? Also Sie können ganz sicher sein, Bettina, passt auf, dass ich keinen Mist mache. Ne? Wir schreiben das wirklich zusammen, diese Reihe. Und die war 11 Jahre lang Erzieherin für schwer erziehbare kleine Jungs. Also die. Ja, als sie mich kennenlernte, war sie gleich begeistert. Ja, ja, ich bin.
Das haben Sie jetzt gesagt. Arnold Faber aus Speicher hat noch eine Frage. Er möchte wissen, gibt es einen vierten Dr. Sommerfeld?
Ja, also ich habe ja gesagt, dass das eine Trilogie ist. Ne? Und dann hat meine Lektorin, sie hat gesagt, Klaus-Peter, sag nicht Trilogie. Ich sage, warum nicht? Und 3 Bücher ist so eine Trilogie. Ne? Und dann hat sie gesagt, komm, wir kennen dich doch alle. Ne? Dann schreibst du wieder 9 und ich sehe schon die Überschrift. Ne? Endlich Teil 4 der Trilogie. Ne?
Fragen unserer Zuschauer im Café Marplik in Schalkenmähren an Klaus-Peter Wolf. Sie hören SWR1, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wissen Sie eigentlich, wie viele Morde Sie auf dem Papier schon begangen haben? Oder haben Sie irgendwann aufgehört zu zählen?
Ja, ich habe nie gezählt, aber neulich sagte jemand oder stand in einer Zeitung die wunderbare Überschrift, dieser Mann hat 54 Menschen umgebracht. Danke für die Überschrift. Ne? Wenn man dann so einkaufen geht im Supermarkt, wird einem viel Vertrauen entgegengebracht. Manche Menschen lesen ja nur die Überschrift. Ne? In der anderen Stadt stand, der Mörder ist in der Stadt. Da hatte ich eine Lesung, darunter ein Foto von mir. Ne? Also einige Kollegen haben schon einen schrägen Humor, muss man sagen.
Das teilen Sie, glaube ich, mit Ihnen.
Ja, klar, zweifellos.
Jetzt sind Sie mit Ihrer Frau vor 16 Jahren nach Ostfriesland umgezogen, obwohl Sie beide da überhaupt keine Wurzeln haben. Wie kam das?
Also Ostfriesland war für mich immer ein Sehnsuchtsort. Als ich ein kleiner Junge war im Ruhrgebiet, habe ich natürlich in Gelsenkirchen wie viele Kinder schlecht Luft gekriegt. Heute ist das anders, aber damals war die Luft grauenhaft. Und dann ist man mit den Kindern nach Ostfriesland gefahren. Und ich glaube, ich habe in Ostfriesland zum ersten Mal richtig atmen können. Und wenn man dann in Ostfriesland auf das Meer zugeht, dann sieht man das nicht. Das heißt, man bewegt sich die ganze Zeit aufs Meer zu, ist eigentlich schon 10 Meter davon entfernt, aber man sieht es immer noch nicht. Da muss man den Deich hochgehen und wenn man oben ist, boah, dann ist es da. Und da war ich schockverliebt, glaube ich. Das ist so dieser Augenblick, den ich nie vergessen habe.
Haben Sie gesagt, jetzt müssen wir aber wirklich Nägel mit Köpfen machen und dann tatsächlich dahin ziehen?
Ja, wir sind dann von Köln aus immer dahin gefahren und haben uns da ein Haus gesucht. Bis wir eins hatten, das wir gesagt haben, das ist es, hier wollen wir sein. Wir haben es nie bereut.
Und heute kommen ganz viele Touristen dorthin, um auf ihren Spuren und den Spuren ihrer Krimis Ostfriesland kennenzulernen.
Ja, es gibt Bustouren und Stadtführungen und so etwas.
Sind Sie sowas wie schon mal zum Ehrenostfriesen ernannt worden? Gibt es sowas? Also ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall der Umsatz der Konditorei Tenkate deutlich gestiegen ist, weil in eigentlich jedem ihrer Romane wird einer dieser berühmten Seehunde aus Marzipan abgeschlachtet. Die gibt es da ja wirklich zu kaufen.
Ja, die gibt es da wirklich. Also viele denken auch, das sei durch mich erst gekommen. Neulich sagte eine Schweizer Touristin, ich gehe hier praktisch durch eine literarische Kulisse. Aber das stimmt nicht, weil das war ja alles schon vorher da. Ich habe es nur beschrieben, das ist ja nicht Kulisse, sondern das war alles da.
Also
ich
den Marzipan-Seehund gab es tatsächlich.
Gegessen und dann gesagt, boah, der ist ja geil, der kommt ins Buch.
Also der ist so lecker, wie Sie ihn beschreiben.
Ja, er ist nicht von dieser Welt.
Klaus-Peter Wolf, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, da kann die Eifel problemlos was dagegen setzen. Ich greife mal kurz nach hinten. Ich habe nämlich ein kleines Dankeschön für Sie aus der Eifel, auch aus Marzipan. Augenblick.
Aha.
So wie Sie Ihre Robbe haben,
ja,
die ja sehr verbreitet ist natürlich, gibt es hier ein Tier, das sehr, sehr selten ist in der Eifel, das es bei Ihnen im Norden gar nicht gibt. Ich gebe Ihnen das mal rüber. Das ist die Eifler Sumpfspitzmaus, hier extra für Sie aus Marzipan gefertigt. Und das Tolle an diesem Tier ist, es gehört zu den wenigen Säugetieren, die giftig sind. Ich dachte, das passt für einen Krimi-Autor ganz gut. Ja. Aber hier können Sie problemlos reinbeißen. Die ist aus Marzipan. Die ist höchstens Gift für die Figur.
Die giftige Sumpfspitzmaus habe ich hier.
Lassen sich die Sumpfspitzmaus gut schmecken. Klaus-Peter Wolf, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und aber Ihnen weiterhin gerne. Viel Erfolg. Alles Gute.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute,